Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.
Ich freue mich auf den heutigen Podcast der DGEPC Ungeschminkt. Mein Name ist Dr. Michaela Montanari. Ich bin Fachärztin für Chirurgie und Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und bin ganz stolz und dankbar, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgen zu sein, der Gesellschaft, die diesen Podcast ins Leben gerufen hat. Und heute sprechen wir über ein Thema, das die Grundlage unseres Faches bildet, die Aus- und Weiterbildung in der plastischen Chirurgie. Und ich freue mich, dass ich dabei habe Dr. Dietmar Scholz aus Wiesbaden, auch Mitglied unserer Fachgesellschaft. Und ich darf mit Stolz behaupten, dass du sozusagen der Gründer und Leiter der DGEPC-Akademie bist. Da werden wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Und den Professor Dr. Tobias Hirsch im erweiterten Vorstand der DGPREC. Das ist eine andere Fachgesellschaft. Da erkläre ich noch mal kurz was zu. Und dort Leiter des Referats Ästhetik. Ja, was ist die DGPREC? Das ist die Deutsche Gesellschaft für plastische, rekonstruktive, ästhetische Chirurgie. Eigentlich sozusagen die große Gesellschaft, die alle vier Säulen unseres Fachgebietes umfasst. Das ist die Rekonstruktion, die Verbrennung, die Ästhetik und die Handchirurgie. Und da eben, Tobias, bist du eben der Leiter des Referats Ästhetik. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch beide noch einmal kurz vorstellt, was ihr wo macht und wo ihr seid und welche Schwerpunkte ihr habt. Vielleicht erst einmal Tobias.
Ja, vielen Dank, Michaela. Auch vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Du hast mich ja schon vorgestellt, was sozusagen die berufspolitischen Aspekte meines Tuns betrifft. Ich bin Direktor der Klinik für plastische Chirurgie am Universitätsklinikum in Münster und Chefarzt der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie an der Fachklinik Hornheide. Und als solcher befasse ich mich mit dem Thema Ästhetik in vielerlei Hinsicht. Das ist einmal natürlich die Patientenversorgung, schwerpunktmäßig hier in der Fachklinik, wo eben ein wesentlicher Anteil auch die ästhetische Chirurgie ist, betrifft aber auch Wissenschaft, indem wir viele Themen wissenschaftlich auch bearbeiten und insbesondere eben auch die Lehre und Weiterbildung. Als große Klinik für plastische Chirurgie und universitäre Klinik ist das natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier mit euch gemeinsam das diskutieren darf.
Ja, danke. Dietmar, würdest du dich auch vorstellen?
Ja, ich bin Dietmar Scholz. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Bin seit unglaublichen 26 Jahren niedergelassen. Zunächst in der Gemeinschaftspraxis in Nürnberg mit chirurgischen Kollegen zusammen und seit 22 Jahren jetzt in Wiesbaden mit meinem plastisch-chirurgischen Kollegen Nuri Alamuti. Wir haben zwei angestellte Chirurginnen, Frau Dr. Adili und die Frau Dr. Wehmann. Letztere wird uns jetzt demnächst in die eigene Selbstständigkeit verlassen. Und wir haben eine Weiterbildungsermächtigung und zwei Kassenzulassungen und können deswegen sowohl Kassen- als auch Selbstzahlerpatienten versorgen. Wir haben diverse Kooperationsverträge mit Kliniken hier in Wiesbaden und können dort stationär und ambulant behandeln und haben auch noch einen eigenen OP, den wir mit einem anästhesiologischen Kollegen zusammen betreiben und in der Praxis noch so einen kleinen Eingriffsraum. Also breit aufgestellt, machen noch ein paar nicht-operative Dinge und ja, das ist, macht Spaß und ist abwechslungsreich.
Ja, vielen Dank schon mal. Also ich denke, wir sind alle sehr breit und fundiert aufgestellt. Dietmar und ich, wir sind ja auch mehr dann im ästhetischen Sektor, doch kann man sagen, tätig. Tobias, du kommst aus der universitären Medizin. Was bedeutet Ausbildung für dich im Klinikalltag?
Natürlich ein ganz wesentlicher Teil unseres klinischen Alltages. Also Ausbildung und Weiterbildung ist eigentlich alles, und zwar sämtlicher Berufsgruppen. Das betrifft vielleicht sogar noch mich selber und auch die erfahrenen Oberärztinnen und Oberärzte, geht dann bis runter zu den Erstjahres-Weiterbildungsassistenten, PJ-Studierende, Formulierende und unsere Lehre in der medizinischen Fakultät und das eben in allen Belangen. Weiterbildung ist für mich ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, weil wir uns alle ein Leben lang weiterbilden müssen, weil die Ansprüche an Weiterbildung immer weiter steigen. Nicht nur im Fachlichen, sondern auch in vielen anderen Facetten, die wir ja als Ärztinnen und Ärzte und Chirurginnen und Chirurgen heutzutage abdecken müssen. Und ich finde, wir sind es auch insbesondere unseren Patientinnen und Patienten schuldig, dass wir exzellente Kolleginnen und Kollegen hier hervorbringen. Gerade auch in der Universitätsmedizin, aber überall, in jedem Bereich. Und insofern ist das ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Aspekt.
Ja, du hast gerade gesagt, man lernt ja immer weiter. Ich finde auch, man kann sagen, man lernt nie aus, auch wenn wir alle sehr erfahren sind und da vielleicht auch Kurse selber geben für angehende Ärztinnen und Ärzte oder für eine Weiterbildung, finde ich, kann man auch immer selber davon noch mal sehr profitieren. Was reizt dich denn besonders an der Ausbildung junger Kollegen, Tobias?
Naja, es ist genau das, dass die wissbegierig sind, offen, in gewisser Weise ja noch unbeschriebene Blätter, und zum einen ermöglicht das eben, die sehr gut auszubilden, zum anderen birgt es diese Verantwortung eben neben der fachlichen und chirurgischen Ausbildung. Ich finde ja, dass es gerade in der ästhetischen Chirurgie, ich finde, die ästhetische Chirurgie ist ein Brennpunkt dafür, was beispielsweise ärztliche Haltung betrifft. Also wenn ich mit Studierenden darüber diskutiere, was ist ärztliche Haltung und wie wichtig ist das? Dann ist die ästhetische Chirurgie, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir ja in diesem Bereich, wie finde ich, in kaum einem anderen Bereich nie nach Schema F vorgehen können. Also wir haben Patientinnen, die kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung, einer Anspruchshaltung. Ich muss das abgleichen. Ist das realistisch? Ich muss das abgleichen mit dem, wie meine Haltung zu diesem Eingriff ist, wie ich Risiko und Nutzen abwäge. Ne? Das sind alles so ganz zentrale Themen. Und deswegen finde ich es gerade, müssen wir im ästhetischen Bereich diejenigen sein, die Klarheit einer solchen Haltung, die innere Reflexion einer solchen Haltung, das müssen wir mit am besten können. Und insofern ist es ganz wichtig, neben eben dieser fachlichen Ausbildung auch das mitzugeben, also Persönlichkeiten zu entwickeln und weiterzuentwickeln und zu helfen und zu begleiten, dass sie sich zu Arztpersönlichkeiten entwickeln, die dieses Fach dann nachher auch plastische Chirurgie in all ihren Facetten vertreten kann.
Das sind alles ganz wichtige Aspekte. Dietmar, ich komme mal zu dir. Du hast mit großer Leidenschaft, mit viel Energie und mit auch großem Willen die Akademie der DGEPC ins Leben gerufen. Was war für dich eigentlich dafür der Auslöser?
Naja, das ist viel eigenes Erleben gewesen. Also ich habe in meinem eigenen, am Ende meiner Ausbildung im Krankenhaus, dann am Übergang zur Praxis festgestellt, dass eine ganze Reihe von Dingen, die ich eigentlich gerne können würde, mir nicht so richtig geläufig waren. Und das, obwohl ich eigentlich Chefs hatte, die uns alles beigebracht haben, und auch wenn sie selber ästhetisch irgendwas operiert haben, haben sie uns immer assistieren lassen und so. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, mir fehlt das eine oder andere. Und zwar einmal vielleicht sogar ein bisschen inhaltlich, aber eben auch organisatorisch. Und habe mich dann aufgemacht und habe einen Freund besucht in den Staaten, der niedergelassen war seit vielen Jahren, und habe dann 2 Monate mit ihm verbracht und dort eigentlich erstmals in meiner eigenen Ausbildung gelernt, wie man eine Praxis führt, erfolgreich, und auch, wie der Professor Hirsch ja schon gesagt hat, trotzdem mit hohem Grad von Ästhetik und Anspruch. Und das war so ein bisschen die Hauptmotivation bei der ganzen Geschichte. Und dann ist es eben auch so, dass wir ja Veränderungen in der medizinischen Landschaft in Deutschland in den letzten fast 40 Jahren, in denen ich mich jetzt mit plastischer Chirurgie beschäftige, erlebt haben, durch den zunehmenden Kostendruck. Und das hat dazu geführt, erstens mal, dass relativ wenige Eingriffe im Krankenhaus gemacht werden können, die Selbstzahler-Eingriffe sind. Das hängt natürlich mal ganz davon ab, wie das Krankenhaus so ist, aber wir sehen es ein bisschen an dem Feedback der Kolleginnen und Kollegen, die uns in der Praxis besuchen. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass das den anderen Kolleginnen und Kollegen der anderen Disziplinen ja auch so gingen, dass die den Kostendruck spüren und mit den Dingen, mit denen sie eigentlich normalerweise sich beschäftigen, nicht mehr so den Eindruck haben, zumindest gelegentlich, dass sie da ihre Kosten bestreiten können. Und deswegen drängen relativ viele, auch nicht plastische Chirurgen, in den Bereich der ästhetischen Behandlungen. Und da ist es eben so, dass da ein ziemlicher Wettkampf entstanden ist. Und das ist etwas, was sich schon sehr verändert hat, würde ich sagen. Also wenn ich das jetzt mal ein bisschen übertrieben darstellen darf, der Orthopäde um die Ecke macht dann Botox und so. Und das ist ja eigentlich gar nicht Sinn der Übung, sondern wir haben ja schon auch, wie der Professor Hirsch ja auch gesagt hat, wir müssen ja auch das Ganze mit einer Ethik verbinden, und dazu gehört natürlich auch eine fundierte Ausbildung. Und um eben diese Lücke, die ich da gefühlt hatte, zwischen Klinik und Praxis zu füllen, dafür glaube ich, wäre das Format, was wir bei der DGEPC jetzt anbieten wollen, vielleicht ganz günstig.
Das heißt, du hast persönlich Lücken in der aktuellen Ausbildung gesehen. Sehe ich das richtig?
Also ich habe sie bei mir selbst vor allem gesehen, immer an die eigene Nase packen. Ne? Früher war immer alles besser und so, ne? Aber das ist nicht so, sondern wir haben auch früher im Krankenhaus schon das Problem gehabt. Aber ich sehe es halt auch an dem Feedback der Kolleginnen und Kollegen, die uns besuchen. Durchaus manche auch aus wirklich relevanten Kliniken. Also es ist jetzt nicht nur die Frage, ob das irgendwie so ein kleines Krankenhaus am Rande der Stadt ist, sondern durchaus auch relevante Kliniken, denen das dann auch so geht, dass sie sagen, ja, haben wir das schon gesehen und so, aber halt noch nicht so oft. Und da wäre vielleicht das ganz gut, wenn man dann eine Gruppe von erfahrenen Kollegen hat. Also für mich war damals der Kollege, das war der Bill McClure, den ich da in Kalifornien besucht habe, der war da irgendwie wie so ein großer Bruder, ne, der mich da an der Hand genommen hat und gesagt hat, Mensch, das und so geht es doch auch und so. Und meine Utopie dabei ist, dass wir natürlich alle gemeinsam, alle Berufsverbände, die plastische und ästhetische Chirurgie vertreten, gemeinsam, aber wir eben als Niedergelassene mit einem anderen vielleicht Schwerpunkt noch bei der Niederlassung, dass wir da vielleicht die großen Schwestern und die großen Brüder sein können für diejenigen, die sich darüber überlegen, ob sie sich jetzt niederlassen wollen oder es eben auch schon frisch niedergelassen sind. Da kommen wir dann später noch dazu.
Also ich denke, wir sind uns einig, Ausbildung ist die Grundlage für Qualität und den Anspruch, den wir haben, uns gegenüber als auch den Patienten und vor allen Dingen der Patientensicherheit. Da haben wir von der DGEPC auf unserer Seite auch so eine Checkliste, worauf man so achten muss bei der Wahl des Arztes. Tobias, was meinst du, wie gut sind wir heute ausgebildet und woraus kommt es wirklich an?
Das lässt sich, genau wie Dietmar Scholz auch schon gesagt hat, nicht pauschalisieren, finde ich. Also die Ausbildungswege in der plastischen Chirurgie sind sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Kliniken, wir haben sehr unterschiedliche Praxen. Das ist ja auch was unser Fach so spannend macht, dass es eine große Bandbreite gibt. Und die Frage ist, wie gehen wir dann damit um und wie stellen wir sicher, dass wir nachher eine gute Qualität in diesen einzelnen Bereichen haben? Wir haben Herausforderungen, die mit der Zeit gekommen sind, Arbeitszeitverdichtungen, Arbeitszeitregelungen, die Arbeitszeiten auch begrenzen. Ökonomisierung der Medizin haben wir gerade schon angesprochen. Also wir haben noch viele Bereiche nebenher, die da eben mit reinspielen. Und ich finde, es ist sehr schwer, das zu standardisieren, weil eben die Kliniken, die plastische Chirurgie in Deutschland abbilden, eben zum Teil sehr unterschiedlich auch aufgestellt sind. Die Weiterbildung unterschiedlich aufgestellt ist. Und auch die Maßgaben an die Weiterbildung verändern sich ja immer wieder und passen sich auch an. Das ist auch gut. Aber das ist was, worüber wir tatsächlich auch sehr intensiv diskutieren müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich auch andere Teile dieses Aspektes verändern. Also ich beispielsweise beobachte oder habe das Gefühl, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen früher in die Praxis gehen, also relativ kurz nach dem Facharzt beispielsweise. Und das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt lange Jahre Oberarzt oder leitender Oberarzt in der Klinik war und dann in die Niederlassung geht. Das betrifft ja alle Fachgebiete oder eben, ob man eben noch relativ jung in die Praxis geht. Auch da muss man sich dann sozusagen in der Weiterbildung und Ausbildung anpassen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es um lebenslanges Lernen geht. Also da gibt es keinen Standard, den wir da bestreiten. Und trotzdem oder gerade deswegen müssen wir eben auch schauen, wie kriegen wir das gut abgebildet. Da kommen weitere Aspekte dazu, die uns jetzt beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen eben schon getroffen haben und die jetzt den Bund auch treffen, dass durch diese Leistungsgruppenzuteilungen, jetzt nicht unbedingt in der plastischen Chirurgie, aber auch in vielen anderen Fächern, die volle Weiterbildungsermächtigung verloren geht. Das haben wir ja eben auch schon erlebt, gerade im Bereich dieser Abdeckung des gesamten Bereiches von Verbrennungsmedizin bis hin zur Ästhetik. Und das führt dazu, dass man Verbünde schließen muss, dass man Kooperationen schließen muss, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie macht man Weiterbildung. Also dieser alte Weg, dass man sozusagen in eine Klinik eintritt und da bleibt man dann bis zum Facharzt und geht dann da wieder raus. Das funktioniert noch an manchen Kliniken, aber eben längst nicht an allen. Und auch da muss man gucken und auch das ist ein Appell, den ich bin beispielsweise Mitglied der zentralen Weiterbildungskommission des Universitätsklinikums Münsters. Eine Institution, die wir als Kommission vor einem Jahr gegründet haben und ich mittlerweile sehr, sehr zu schätzen weiß, weil ich glaube, dass jedes Universitätsklinikum maßgeblich voranbringt, aber ich auch sehr viel gelernt habe über Weiterbildung. Und auch da ist es so, dass es, oder ein Learning ist, dass es eben eine bilaterale Sache ist. Also einmal die Verantwortung der Weiterbilder, sich darüber Gedanken zu machen und gute Konzepte zu entwickeln und die dann auch zu verfolgen und auf der anderen Seite der Weiterzubildenden diesen Prozess aktiv mitzugestalten und sich eben auch zu involvieren. Und wenn das funktioniert, also wenn man kooperiert, wenn man da interdisziplinär arbeitet und eben erkennt, wo sind auch die Grenzen meiner Weiterbildungsmöglichkeiten oder eben klarstellt, haben wir alles, decken wir alles ab und dann eben sich alle da committen, dann kann da eine richtig gute Weiterbildung Weiterbildung draus werden. Aber auch das ist eben eine Aufgabe dieser Zeit, dass wir uns da alle committen und mitmachen.
Du hast vorhin gesagt, es gehen viele Fachärzte relativ schnell in die Niederlassung, sind nicht mehr vorher in der Hierarchie Oberarzt, wo sie Erfahrungen sammeln. Ganz zugespitzt gefragt, reicht der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie so nicht mehr aus, um im Alltag zu bestehen?
Wenn ich diese Frage beantworten will, dann will ich auch erst noch mal ins Allgemeine gehen. Also wir wissen ja auch, bleiben wir mal beim Beispiel Klinik, dass zwischen einem langjährig erfahrenen leitenden Oberarzt der Transplantationschirurgie und einem frisch gebackenen Facharzt für Allgemeinchirurgien in der Regel ein relativ großer Unterschied besteht. Also man hat die Grundlagen des Faches gelernt als Fachärztin oder Facharzt aus meiner Sicht, aber dann kommt eben die Vertiefung und die Spezialisierung und all diese Dinge, die fangen dann danach an. Die können Grundsteine gelegt werden und man hat dann schon bestimmte Interessen und der eine Weiterzubildende weiß schon relativ genau, er will eher in die rekonstruktive Chirurgie gehen oder die andere Weiterzubildende weiß, sie will eher in die Praxis gehen, klar. Aber ich finde wichtig, dass man im Facharzt die Breite des Faches auch vermittelt, für die man nachher auch Verantwortung trägt. Und insofern sollte man gut ausgebildet sein, aber die Vertiefung und die Spezialisierung kommen maßgeblich auch danach.
Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, der umfasst ja die vier Säulen. Ich hatte die zu Beginn schon mal gesagt. Da haben wir die Säule der Rekonstruktion, die Säule der Verbrennung, der Handchirurgie und der Ästhetik. Und viele, die natürlich niedergelassen sind, sind dann im ästhetischen Bereich tätig. Und wir wissen alle, dass es natürlich Kliniken gibt, die Schwerpunkte in bestimmten Bereichen haben, wo man vielleicht auch gar nicht alles abdecken kann. Dietmar, was meinst du? Was lernt man wirklich während einer Facharztausbildung und was fehlt vielleicht dabei?
Naja, also was man lernt, das ist schon eine ganze Menge. Also unser Fach, das ist ja riesengroß. Also Rekonstruktion, Ästhetik, du hast es ja gerade schon zusammengefasst, Hand und Verbrennung, da langt ja gefühlt 20 Jahre gar nicht dafür, um das alles richtig, richtig gut zu können. Und deswegen, also die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern machen, das kann man, glaube ich, schon so pauschal sagen, die ist hervorragend. Also da wird tolle Arbeit geleistet und da wird ganz viel Grundlagen geschaffen. Es ist halt so ein bisschen systemimmanentes Problem, dass man vor allem das eben auch ausbilden kann, was häufig getan wird. Und da sind wir im Bereich der Ästhetik so, dass es halt eine Grenze gibt, ab wann die Krankenkassen das halt nicht mehr übernehmen. Und deswegen ist es so, dass die, sagen wir mal so, die klassischen Schönheits-OPs, um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, wobei der Begriff ist ja auch ein bisschen blöd, könnte man auch mal drüber diskutieren, weil das natürlich auch ein bisschen davon abhängt, ob das jetzt Selbstzahlerleistungen sind oder nicht, aber wie auch immer. Also jedenfalls diese klassischen ästhetisch-chirurgischen OPs werden dadurch halt systemimmanent nicht so häufig im Krankenhaus gemacht, dafür aber in der Praxis viel. Und vielleicht ein persönliches, was ich dazu erzählen kann. Und zwar war das so, dass ich als Medizinstudent Glück hatte, dass ich einen Teil meines praktischen Jahres in den USA absolvieren konnte und habe dort gesehen, dass ein Teil der Ausbildung in der ästhetischen plastischen Chirurgie von den in Amerika Attendings genannten Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wurde. Das sind also Niedergelassene, die am Krankenhaus ihre Cases, also auch damit die Schönheits-OPs gemacht haben und die Assistentinnen und Assistenten in der Weiterbildung zur plastischen Chirurgie haben denen assistiert und haben mit denen eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und damit kam es zu einer Verzahnung zwischen den Kliniken und den Niedergelassenen. Und das war für beide Seiten von Vorteil. Die Niedergelassenen hatten die Möglichkeit, dass sie am Krankenhaus eingebunden waren und konnten da unter hervorragenden OP-Möglichkeiten arbeiten. Und für die Krankenhäuser war das auch toll, weil sie ihre Ausbildungsprogramme verbessern konnten um den Bereich der ästhetischen Chirurgie, weil auch dort das so war, dass im Krankenhaus eben nicht so viel Ästhetik gemacht wurde. Und diese Ausbildungsprogramme, das muss man wissen, sind in Amerika was ganz Wichtiges. Danach suchen dann auch die Assistenten sich ihre Ausbildungsplätze aus und je besser das Programm, umso mehr Nachfrage ist dort. Ne? Und das ist so ein bisschen so mein persönlicher Traum, wäre, dass es uns gelingen würde, Klinik und Praxis als zwei Seiten der gleichen Medaille zu verstehen. Und ich glaube, da sind wir ja auch auf einem guten Weg dazu, ne? Dass wir uns überlegen, wie können wir gemeinschaftlich unser Fach weiterbringen? Wie können wir alle an der gleichen Idee arbeiten? Wie können wir auch, keine Ahnung, wissenschaftlich zusammenarbeiten? Wie können wir die Erfahrungen, die wir als Niedergelassene mit einbringen können, wie können wir die valide machen? Wie können wir da unserem ganzen Fach helfen, uns eben auch als wissenschaftliches Fach zu sehen und damit auch deutlich noch unterscheiden können von den ganzen Schönheitsdoktors, die es da draußen so gibt. Und deswegen freue ich mich eben auch ganz besonders, dass der Professor Hirsch sich hier heute Abend die Zeit genommen hat, als Vertreter der ästhetischen Säulen unseres Mutterverbandes, der geprägt sich, hier bei diesem Podcast mitzumachen und uns gemeinsam zu überlegen, wie können wir das Ganze gestalten. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, wenn uns das gelingt. Und da werden am Ende alle was davon haben und vor allem auch unsere Patientinnen und Patienten. Ich denke, da werden alle davon profitieren. Deswegen also toll, dass es möglich ist, dass wir das heute Abend hier so diskutieren können.
Die Ästhetik hat sich ja in den letzten Jahren, hat ja extrem zugenommen. Das boomt auf dem Markt. Das kann man ja mal schon ganz deutlich so sagen. Es gibt mehr oder weniger qualitativ ausgebildete Ärzte, die das machen. Lernt man Ästhetik erst in der Klinik oder erst danach? Weil Dietmar, du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, was war dein Traum, dein Vorteil, was du hattest, hast du ein bisschen diese Sache mit Selbstzahlern und Zeitmanagement. Ich würde mal vielleicht die Frage an Tobias weitergeben. Du bist ja eben in der Klinik. Wie siehst du das? Kann man richtig Ästhetik in der Klinik lernen oder ist das aus diversen Gründen gar nicht so möglich?
Ich kann nicht für alle Kliniken sprechen, weil die, wie gesagt, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Das gibt Kliniken, die haben einen sehr starken rekonstruktiven Schwerpunkt oder handchirurgischen Schwerpunkt. So, bei meiner Klinik ist es so, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind mit einer Uniklinik und einer Fachklinik, ist so, in der Fachklinik führen wir täglich Brusteingriffe durch, Straffungsoperationen und so weiter. Und das sind zum Teil Kassenpatientinnen, es sind aber auch in erheblichem Ausmaß Selbstzahlerinnen. Also insofern bilden wir tatsächlich hier die Ästhetik zu einem sehr großen Teil ab. Aber was man, wenn man jetzt nicht von einzelnen Kliniken sprechen will, sondern allgemein sprechen will, dann geht es genau in die Richtung, die Dietmar Scholz auch schon gesagt hat. Also Ästhetik bedeutet ja ganz viel. Ästhetik bedeutet auch, Komplikationen abschätzen zu können, Komplikationen beherrschen zu können, Tragweiten von Eingriffen überdenken zu können. Also man braucht ja dieses plastisch-chirurgische Grundwerkzeug und da bin ich ein ganz großer Verfechter von. Ich finde es sehr gut, dass wir im Rahmen der Grundausbildung in der chirurgischen Notaufnahme tätig sind als junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, dass ich ein akutes Abdomen diagnostizieren kann, dass ich einen Blick entwickle für kritisch kranke Patienten. Das muss ich in der Praxis nachher noch viel mehr, weil da kann ich zum Teil keinen fragen. Und in der Intensivstation meinen Dienst getan habe und Erfahrung gesammelt habe, dann chirurgische Grundtechniken gelernt habe und dann eben die plastische Chirurgie in ihrer ganzen Bandbreite. Wir haben jetzt hier gerade zwei Patientinnen liegen nach Aquafilling-Behandlungen von vor 10 Jahren mit verheerenden Befunden. Und das wiederum führt dazu, dass man sich dann auch als Weiterzubildende auf einmal damit beschäftigt. Na, was ist denn das? Warum ist das vom Markt genommen worden? Wie behandle ich das jetzt überhaupt? Wie handle ich das, ne? Und das geht dann eben darüber, dass ich einfach in meinen chirurgischen Techniken und in der Abschätzung meines Tuns solide und erfahren bin. Und dann kommt eben dieser optionale Part der spezifischen ästhetischen Techniken und die ist ja auch wieder sehr breit, ne? Also rede ich jetzt über jemanden, der in der Mammachirurgie erfahren ist oder in der Gesichtschirurgie oder. Und da sind natürlich Kliniken ganz unterschiedlich aufgestellt, so wie das ja in vielen anderen Fächern auch ist. Es gibt traumatologische Unfallchirurgen, es gibt orthopädisch orientierte Kliniken und so weiter. Also diese Bandbreite haben wir überall in der Medizin. Und dann kommt eben dieser Punkt dazu, wir reden von ganz basaler Common Trunk Ausbildung, dann reden wir von fundierter plastisch-chirurgischer Ausbildung in den 4 Säulen, die du gerade genannt hast. Und dann sprechen wir von Vertiefung im ästhetischen Bereich und dann eben nochmal Subvertiefung, welche Bereiche handelt es sich dann da? Und da sind die Kliniken unterschiedlich und da sind auch die Praxen unterschiedlich. Und da müssen wir, wenn wir jetzt über diesen Part reden, gibt es dieses spannende Feld, über das wir alle drei schon gesprochen haben, dass es da viel Potenzial, glauben wir, denke ich, da spreche ich für uns drei, dass es da viel Potenzial gibt, das noch weiter zu entwickeln und auch tatsächlich Bedarf gibt, das weiter zu entwickeln. Gerade auch unter dem Aspekt, den wir gerade schon besprochen haben, dass man häufig schon in relativ jungen Jahren auch in die Praxis kommt, wie wir das besser verzahnen können und wie wir da gute Strukturen schaffen können, dass wir die Weiterzubildenden und jungen Kolleginnen und Kollegen aus- und weiterbilden können.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt genannt, der auch gerade in der Ästhetik manchmal vielleicht gar nicht so ernst genommen wird. Man muss auch Komplikationen erkennen und vor allen Dingen behandeln können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Ästhetik so ein bisschen unterschätzt wird, weil man sagt, auch man kann viele schöne Sachen machen, manche Sachen auch minimal invasiv. Nichtsdestotrotz können, egal was man macht, immer Komplikationen auftreten. Und da haben wir in unserem Fachgebiet, glaube ich, durchaus den Vorteil, dass wir erkennen können, wann Komplikationen auftreten und die auch behandeln können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch zur Abgrenzung von nicht fachärztlichem ästhetischen Handeln. Was mir noch so ein bisschen vielleicht auf der Seele brennt, ist ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt, der gerade bei uns Niedergelassenen, bei Dietmar und mir natürlich eine ganz andere Rolle spielt als in der Klinik. Da hat man mit diesem Wirtschaftlichen ja noch nicht ganz so viel zu tun. Ist das wirtschaftliche Denken, müsste das Teil der Ausbildung sein? Dietmar, was meinst du?
In jedem Fall. Aber ich denke, also klar, natürlich bei uns in der Praxis unmittelbar spürbar, weil wir ja selber diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, dass das Unternehmen funktioniert. Aber letztlich auch im Krankenhaus. Also, dass wir alle eine auch unternehmerische Komponente haben sollten, dass, oder zumindest eine kostenbewusste Seite haben sollten. Ich glaube, das trifft im Krankenhaus exakt genauso zu wie bei uns in der Praxis. Nur merkt man es halt direkter und unmittelbarer in der Praxis. Und wie gesagt, ich habe selber seinerzeit, das kann sein, dass es inzwischen anders ist, aber ich fürchte, es ist nicht so. Von all den Dingen, die eine Praxis wirklich bedeuten, nur ganz, ganz schwummrige Vorstellungen gehabt. Und wie man jetzt wirtschaftlich daran geht, hatte ich ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Also, als dann Nuri und ich vor 22 Jahren angefangen haben, das war spontan. Also, wir haben einfach geguckt, wie geht das? Und wenn man jetzt aber schaut, wie sehr sich auch wie soll man sagen, die Szenarien, in denen sich die Kolleginnen und Kollegen niederlassen, teilweise zumindest anschaue, dann steigen da ja relativ viele schon richtig hoch ein. Also da werden Praxen gebaut und da wird Geld aufgenommen, da hat man ruckzuck dann einen ordentlichen wirtschaftlichen Druck. Und erstens mal kann man das vielleicht auch schlauer regeln und zweitens mal ist es eben so, dass die Dinge, die man dazu wissen muss, das wäre schon sehr gut, wenn man das vorher schon in irgendeiner Form mit jemandem besprechen könnte. Und ich denke auch, das ist etwas, was man in so einem Konzept wie eben in unserer Akademie eben gut machen kann, weil wir ja alle Niedergelassene sind und können dann den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch auch oder auch mit richtigen curricularen Fortbildungsprogrammen die Dinge näher bringen, die man halt wissen muss.
Wie siehst du das, Tobias? Kann wirtschaftliches Denken Teil der Ausbildung auch im klinischen Alltag sein?
Danke, dass du es ansprichst. Ja, stimme ich voll zu. Das kann nicht nur, das muss es auch sein. Also stimmt, der Druck für jemanden persönlich in der Praxis ist natürlich schon nochmal anders als in der Klinik, aber auch Kliniken müssen ja mittlerweile wirtschaftlich arbeiten und das können sie tatsächlich auch nicht, wenn die Ärzte kein wirtschaftliches Verständnis haben, ne? Also das ist, je weiter man dann aufsteigt in der Hierarchie, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich als Klinikdirektor keinen wirtschaftlichen Druck habe, auch wenn es an Universitätskliniken immer noch vergleichsweise besser ist, aber dennoch ist es so und ich will sogar noch mal zu was Übergeordnetem kommen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, also beispielsweise in der zentralen Weiterbildungs Kommission am UKM befassen wir uns viel mit solchen Themen und was ich faszinierend finde, ist beispielsweise ein Aspekt. Es gibt eine Struktur, sagen des CanMed-Profils. Das ist ein Profil, was das Royal College of Physicians and Surgeons of Canada aufgelegt hat, die sozusagen die Rollen eines Arztes beschreiben. Und das ist neben der Tatsache, dass er ein medizinischer Experte ist, sagen sie, muss er ein Experte in Kommunikation sein, also ein Communicator. Er muss ein Experte in Zusammenarbeit sein, ein Collaborator. Er muss die Fähigkeit für lebenslanges Lernen haben, also Scholarship, die Bereitschaft als Fürsprecher für Patienten einzustehen, also nennen sie einen Health Advocate, eine ethisch hochstehende ärztliche Haltung, also ein Professional Profile und eben auch die Fähigkeit, ein gutes Management machen zu können, also einen guten Manager zu sein. Und das alles, das macht ja unseren Beruf so besonders, das alles sind die Facetten, die man abdecken muss. Und die muss man in der Klinik als in einer führenden oder leitenden Position genauso abdecken wie in der Praxis. Aber eigentlich muss man es eben auch schon als Assistenzärztin oder Assistenzarzt auf einer Station. Und das ist eben dieser Anspruch. Und das ist, glaube ich, was wir, sagen wir mal, als wir noch in der Weiterbildung waren, nicht auf dem Schirm war und auch noch nicht so relevant tatsächlich, aber was eben in der heutigen Zeit einfach wichtig ist. Und das ist eine Herausforderung. Ich finde es total toll, weil ich das eine sehr spannende Herausforderung finde. Wir haben in dieser zentralen Weiterbildungskommission einen Senior noch mit drin. Den Jan Prüm, das ist ein emeritierter Nuklearmediziner aus den Niederlanden und der ist dort in Groningen der Chef des gesamten Residency-Programms. Und es ist schon auch interessant, mal zu gucken, wie die das in den Niederlanden machen. Die haben natürlich eine ganz andere Weiterbildungsstruktur, das muss man auch mal sagen. Da sind alle Weiterzubildenden sozusagen on top in der Klinik, also nicht so wie bei uns, wirtschaftlich als Planstelle für die Patientenversorgung eingeplant. Insofern gibt es da natürlich mehr Freiheiten. Es hat auch negative Aspekte, aber von Jan kann man tatsächlich einiges lernen, was Weiterbildung und Training angeht und CanMed war also ist jetzt so ein Aspekt, mit dem wir uns befassen und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen, diese Herausforderung. Da spielt natürlich die wirtschaftliche Kompetenz eine wichtige Rolle, keine Frage.
Also das hast du wirklich schön gerade auch mal zusammengefasst oder aufgelistet, was alles wichtig ist. Und ich finde auch von Bedeutung, dass man eben auch über den Tellerrand hinausschaut und guckt, wie machen andere Länder das. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, denn man lernt, wie wir vorhin sagten, ja nie aus. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das haben wir ja zu Beginn festgestellt, dass Weiterbildung Pflicht ist. Ich glaube, das muss man nicht mit dem Fragezeichen versehen, das kann man mit dem Ausrufezeichen so stehen lassen, egal in welcher Phase des Berufslebens man sich befindet. Dietmar, vielleicht sagst du einmal kurz, was die DGEPC-Akademie ausmacht, welche Bausteine von Theorie und Praxis da vorhanden sind und was du dir dabei gedacht hast. Später werden wir, Tobias, nochmal auch kommen. Die DGPREK hat ja auch Weiterbildung, dass du auch nochmal was dazu berichtest, aber vielleicht erstmal zu Dietmar.
Ja, also die DGEPC-Fortbildungsakademie ist gedacht für Kolleginnen und Kollegen, und zwar für alle Kolleginnen und Kollegen im letzten Drittel der Ausbildung zum plastischen ästhetischen Chirurgen, also so vielleicht die bisschen fortgeschritteneren schon unter denjenigen, die in diesem Fach sich ausbilden, oder aber auch zusätzlich für die fertigen plastischen und ästhetischen Chirurgen, vor allem in den ersten Jahren der Niederlassung, weil doch in der Niederlassung dann einem manchmal deutlicher wird, was man eigentlich alles gar nicht weiß und wo man noch vielleicht Defizite hat. Und dann ist es ganz schön, wenn man dann die große Schwester, den großen Bruder hat, die einem dabei Tipps geben können, wie das funktionieren könnte. Bei der DGEPC ist es ja so, wir sind ja eine kleine Gruppe, sind ja etwas mehr als 50 und alles erfahrene Kolleginnen und Kollegen mit vielen Jahren Erfahrung der Ästhetik. Und wir sind halt einerseits erfahren, andererseits ist es aber auch so, dass wir im Umgang miteinander einen sehr kollegialen Stil auf Augenhöhe haben. Und das ist so ein bisschen die Idee dabei, dass das ein Miteinanderlernen ist auf kollegialer Basis, damit das Ganze nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein Gewinn sein kann. Und die Akademie selber hat vier Bausteine. Zwei von denen kann ich jetzt schon mal ankündigen. Die anderen beiden werden 2027 auf den Weg gebracht. Die ersten beiden Bausteine sind einmal Webinare über ästhetische plastische Chirurgie. Da fangen wir Ende April an. Übrigens freuen wir uns ja sehr, dass da der derzeitige Präsident der DGPREK, der Dirk Richter, netterweise dessen erste Webinar gemeinsam mit Peyman Bamdat machen wird über Facelift, aber da kommen wir später noch dazu. Auch das, da freuen wir uns total darüber, dass da ein Miteinander passiert. Und das ist auch das, was wir uns für die Zukunft wünschen würden, haben wir schon drüber gesprochen. Also Webinare, da fangen wir in April an, dann haben vier Stück dieses Jahr. Da werden wir dann gucken, was wir daraus lernen können, wie wir die Angebote noch anpassen können, damit sie eben den Kolleginnen und Kollegen besser passen und das auch für jede bestmögliche Lernerfahrung ist. Und der zweite Baustein sind dann die Hospitationen in den Praxen, OPs und wenn vorhanden eben den Privatkliniken, den Mitgliedern der DGEPC. Von den 50 oder knapp über 50 sind so viele Kolleginnen und Kollegen bereit, dort mitzumachen, dass wir jetzt Stand heute 41 mögliche Hospitationsplätze in den OPs unserer Mitglieder haben. Und wir werden darauf achten, dass die Teaching-Situation da sehr persönlich ist. Also ich zum Beispiel werde immer nur einen, vielleicht maximal zwei Hospitanten bei mir willkommen heißen, um halt möglichst viel Raum für den Dialog im kollegialen Miteinander zu lassen und halt auch möglichst auf Fragen eingehen zu können. Und für diese Hospitation, da sind wir jetzt im Vorbereitungs- und Abstimmungsprozess. Das wird in der zweiten Jahrhälfte dieses Jahres beginnen. Und die Idee ist halt dahinter kollegiales Miteinander und miteinander voneinander lernen. Das ist so die Idee dabei.
Vielen Dank. Das hört sich super an. Ich war ja damals von deiner Idee auch schon sehr begeistert, so nach dem Motto aus der erfahrenen Praxis für die Praxis im ästhetischen Bereich. So kann man das vielleicht auch umschreiben, weil das alles Leute sind, die auf ihren Gebieten sehr viel Erfahrung haben. Tobias, die DGPREK bietet auch viele oder diverse Aus- und Weiterbildungsangebote für alle vier Säulen, die wir schon besprochen haben, an. Wie direkt oder was wird direkt für den ästhetischen Bereich so in der Art angeboten?
Ja, also wenn ich nochmal vorweggreifen darf, Dietmar Schulz, ich finde das super, dass ihr das macht und dass da so eine Bereitschaft dazu da ist. Und ich finde auch gerade für junge Weiterzubildende ist es in der Ästhetik auch total wichtig, dass man eben so ein Mentorship bekommt, dass es einen Safe Space gibt, sozusagen sich da auszutauschen, wo man eben auch drüber reden kann, wo habe ich Schwächen, Defizite, hatte ich mal Komplikationen, wie machst du das? Das empfinde ich manchmal noch ein bisschen defizitär allgemein in der ästhetischen Medizin, weil das doch auch immer wieder auch so manchmal ein bisschen so konkurrenzmäßig ist und das zu kreieren, finde ich total wichtig und finde es toll, dass ihr das macht. Und da komme ich auch gleich zu der DGPREK. Da ist es genauso. Ein Punkt, der mich immer total begeistert, ist, wir haben diese DGPREK-Kurse für die Weiterzubildenden in allen vier Säulen. wo man in die Praxen und Kliniken gehen kann und verschiedenste Themen lernen kann. Das sind knapp 100 Kurse. Davon sind, glaube ich, knapp 40 im Bereich Ästhetik angesiedelt. Und ich bin wahnsinnig stolz und freue mich tierisch, dass die Kolleginnen und Kollegen das machen. Jeder, der solche Kurse mal gemacht hat oder Hospitation gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit das auch ist. Also das, ne, neben dem klinischen Alltag nebenher. Ist es wirklich viel Arbeit und dass man solche praktischen Kurse anbietet, wie es die DGRPC macht oder eben auch die DGPEC, finde ich fantastisch. Neben diesen praktischen Kursen gibt es Webinare, die von der DGPEC selber angeboten werden. Jetzt unter Dirk Richter will er das auch im Bereich Ästhetik nochmal deutlich forcieren. Es gibt weitere Online-Angebote wie die Power Akademie, die beispielsweise der Eduard Manassa da auch angestoßen hat und die von der DGPEC auch unterstützt werden. Auch das sind ganz wichtige Formate, das DigiPEC-Format, was da mit dranhängt. Wir sind jetzt gerade dabei mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe, die hier in Sichtweite von mir ist, das sozusagen Online-Angebot im Bereich der plastischen Chirurgie auszubauen. Wir freuen uns sehr, dass wir das mit der Ärztekammer zusammen machen können, weil das natürlich auch nochmal eine sehr, sehr gute Basis ist. Also auch da passiert viel neben den regulären schon, was auf den Jahrestagungen und so weiter auch passiert und neben den im sozusagen Nebenprogramm der Jahrestagungen auch passiert. Also ich finde, wir sind da schon dafür, dass wir ja auch generell eine kleinere Gruppe sind und eine kleinere Fachgesellschaften verglichen mit beispielsweise den Unfallchirurginnen und Unfallchirurgen, tun wir schon tatsächlich sehr, sehr viel. Und es gibt nebenher da auch noch anderweitig ja fantastische Online, also das ist ja sozusagen ein Segen unserer Zeit, dass man sich vor Online-Angeboten fast nicht retten kann, aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal zu. Die Qualität ist natürlich auch das Wichtige und da sind eben diese Fachgesellschaften, wo sich diese langjährig erfahrenen Kolleginnen und Kollegen engagieren, sind da natürlich von unschätzbarem Wert.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Tobias. Wir sind eben Fachgesellschaften. Da sieht man qualitativen Anspruch. Da hat man Leute, die Erfahrung haben. Vielleicht nochmal explizit zu der DGEPC. Du hast es vorhin gesagt, dieses freundschaftliche, weniger Konkurrenz. Das ist, glaube ich, das, was uns so besonders ausmacht. Deswegen sind wir auch bewusst nicht so viele. Wir können durchaus mal in die Runde fragen, was wir auch tun, wenn man einen Fall hat, wo man mal nicht weiterkommt, wo man Hilfe hat, ohne dass man sich irgendwie da, ich sage mal in Anführungsstrichen, dumm vorkommen kann, weil es gibt Menschen, die haben schon Erfahrung gemacht, die sind damit umgegangen, die helfen einem weiter. Und das ist eigentlich ein sehr freundschaftlicher, sehr konstruktiver Umgang, den wir da pflegen. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass wir auch zusammen da sehen, dass wir irgendwie was auf die Beine stellen, weil uns Qualität einfach auch wichtig ist, was wir eben auch bieten. Du sagtest es auch mit den Fachgesellschaften. Es gibt ganz, ganz viele Online-Weiterbildungen auf dem Markt. Ich selber bekomme, wie ihr wahrscheinlich auch, täglich irgendwie Angebote per E-Mail, wo man was weiß ich für Diplome bekommt. Und auch Patienten kommen ja von anderen Behandlern, die wer weiß wo weitergebildet waren, die irgendwelche Zertifikate da irgendwo hängen haben. Jetzt ist meine Frage, was meint ihr, woran erkenne ich erstmal als Arzt, aber auch als Patient, ob eine Weiterbildung wirklich qualitativ wertvoll ist? Dietmar, was meinst du?
Total schwer. Oder aber auf der anderen Seite auch wieder ganz einfach. Also ich kann es nur sagen, wie ich es selber mache. Also wenn es eine Fort- und Weiterbildung ist von einer der drei schon genannten plastisch-ästhetischen Vereinigungen, dann gehe ich da schon fast mal davon aus, dass sie gut ist. Ne? Natürlich muss man immer auch bei uns selber ein kritisches Auge haben, ne? Aber im Grunde ist das so, wenn aus diesem Bereich irgendwas kommt, dann ist das gut. Wenn das eben nicht so ist, dass es eben nicht von DGPREC, VDEPC oder DGEPC stammt, dann gibt es natürlich auch ganz relevante, jeweils themenspezifische Verbände. Ne? Aber ich für mich selber mache das dann immer so, dass wenn irgendwelche Fortbildungsinhalte da sind, dann gucke ich immer auf den relevanten Datenbanken. Was ist da überhaupt relevant? Was ist validiert? Gibt es Studien dazu? Wer spricht sich dafür aus? Wer spricht sich dagegen aus? Das ist für uns Fachleute jetzt ein relativ einfacher Weg. Aber für die Laien ist es natürlich total schwer. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir ja eine Kollegin, der Anästhesie hat das neulich mal so schön gesagt, wir leben im Zeitalter des Dilettantismus, wo nämlich Key Opinion Leaders dadurch gekennzeichnet sind, wie viele Follower sie haben und nicht, was sie für eine Ausbildung haben. Und das macht die Sache für die Patienten rasend schwer. Ganz ehrlich, im Moment will ich kein Patient sein in so einer Situation, wo ich mich für irgendwas interessiere. Aber so als Grundidee, dass man zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie geht, ich denke, da ist man schon mal ganz gut aufgehoben. Und Fortbildungsveranstaltungen, die eben in unseren Formaten von unseren Berufsverbänden sind, eigentlich auch. Aber alles andere ist schwierig. Wie handhabt ihr das denn?
Vielleicht einmal noch mal kurz so der Ordnung halber. Wir haben ja auch auf der DGEPC so eine Checkliste, worauf die Patienten achten sollen, wenn sie natürlich auf unsere Seite gehen und schauen. Es gibt natürlich auch andere Facharztgruppen, die im ästhetischen Bereich so ein bisschen weitergebildet sind. Dermatologen, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, HNO-Ärzte wollte ich einfach der Ordnung halber noch mal klarstellen. Nicht, dass da irgendwie Unfrieden gibt. Aber Tobias, in der Tat, wie macht ihr das in der Klinik? Wie ist das da gehandhabt? Wie vermarktet ihr euch für Patienten und strahlt Vertrauen aus?
Also nochmal zu deiner Ausgangsfrage, wenn ich da kurz darauf zurückkommen kann, wie erkennt man unter den Online-Formaten gute Weiterbildung? Das ist genauso, sehe ich genauso wie Dietmar Scholz. Diese genannten Fachgesellschaften verkörpern das natürlich. Wenn man vom Fach ist, dann kennt man ja sozusagen die Real Key Opinion Leader, ne, wo ich weiß, okay, wenn der was erzählt, dann hat es Hand und Fuß. Aber auch das ist Teil der Weiterbildung und deswegen bin ich so ein großer Verfechter, auch dass Weiterbildung immer Krankenversorgung, Forschung und Lehre sein muss. Wir müssen natürlich auch unseren Weiterzubildenden beibringen, genauso wie wir ihm beibringen müssen, einen Vortrag von einem Pharmareferenten kritisch zu hinterfragen, eben auch Vorträge von Kolleginnen und Kollegen kritisch zu hinterfragen und bewerten zu können. Also wenn einer 20 Fallbeispiele zeigt, sagt, guck mal hier, was ich für eine tolle Brust hingezaubert habe, dann ist es schön, aber wichtig ist ja, ist das fundiert? Wie bereitet er das auf? Spricht er über Komplikationen und so weiter? Also das kann man lernen. Man kann lernen, das einzuschätzen, man muss es lernen. Und wir müssen das auch beibringen, dass man das kritisch hinterfragt. Das muss man ja auch auf jedem Kongress. Also ich meine, da gibt es Vorsitzende, die das auch ein bisschen steuern und es gibt Leute, die diese Beiträge ausgewählt haben. Dennoch muss ich auf dem Kongress auch für mich bewerten, nehme ich da was mit oder nicht, finde ich das gut, probiere ich das aus oder gucke mir das näher an oder eben nicht. Also das sind ganz wichtige Parts eben auch der Weiterbildung und der Persönlichkeitsbildung in dem Bereich. Und ich sage es auch wie Dietmar Scholz, es ist nicht einfach Patientin oder Patient zu sein in der heutigen Zeit, Instagram und so weiter. Also es ist halt sehr viel Marketing und es ist schwer, das zu durchdringen. Es gibt eben da auch, haben wir schon gesprochen, die Dinge wie Facharztweiterbildung und so weiter. Bei uns ist es tatsächlich so, wenn du jetzt fragst, wie wir in der Klinik uns vermarkten, ich tue mich relativ schwer mit Instagram. Wir waren eine der ersten Kliniken, die es gemacht haben, aber ich tue mich damit tatsächlich schwer. Wir machen, ich glaube, bei uns passiert tatsächlich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und Zuweiser, Leumund. Und ich finde auch, das ist immer noch ein sehr wichtiges Qualitätskriterium. Also ich will den Patienten raten, meistens wissen die Gynäkologinnen und Gynäkologen und so, die niedergelassen, relativ gut, wer in ihrem Umfeld eine gute, auch ästhetische Chirurgie betreibt. Wir haben natürlich als Klinik auch sehr viele Fälle, die komplexer sind. Auch das, wenn wir jetzt zum Thema Ausbildung, Weiterbildung, Ästhetik in der Klinik sprechen, ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Also meine plastisch-ästhetisch niedergelassenen Homies hier in der Nähe, die schicken mir natürlich auch viele Patientinnen, die zum Beispiel eine gute ästhetische Indikation haben, aber Risikofaktoren mitbringen, die es in der Praxis schwierig machen, sie zu behandeln. Und die behandeln wir dann hier. Und das ist ja auch ein sehr gutes Training, wenn man sozusagen die komplexen Fälle, weil eben relevante Nebenerkrankungen oder bestehen, mitzubehandeln. Also ich finde, das ist schon nochmal ein wichtiger Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, und ich glaube, auch da können wir als Kliniker oder universitäre Menschen mit den Praxen gut kooperieren, habe ich mit Dietmar Scholz auch schon mal besprochen. Für mich ist ein wesentlicher Teil unserer Außenwirkung auch, dass wir unsere Fälle nachuntersuchen. Also weil Gefühle ist das eine und Daten sind das andere. Und wirklich eben nachzuschauen und unsere Fälle aufzuarbeiten und zu gucken, sind wir gut, wie performen wir. Es gibt diese fantastischen Möglichkeiten der Patient-Reported Outcomes. Wir haben gerade beispielsweise den Patient Queue für Transgender hier validiert in Münster im Deutschen. Also es gibt ja fantastische Möglichkeiten auch zu evaluieren, wie fühlen sich Patientinnen und Patienten nach so einer Operation. Und wenn wir uns beispielsweise angucken, dass im Bereich ästhetische Brustchirurgie, ich glaube 80% der publizierten Studien industriegesponsert sind, dann muss man auch da ein kritisches Fragezeichen dahinter setzen. Und gibt es eben auch in den Praxen relevante Fallzahlen. Also auch das ist, finde ich, ein wesentlicher Teil. Das ist noch ausbaufähig, aber das ist eben auch eine Verpflichtung für uns als plastische Chirurgen, da seriös und kritisch zu sein und über wissenschaftliche Aufarbeitung und Publikationen und Vortragstätigkeiten und so weiter, das eben auch zu verbreiten. Also das ist schon auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur bei Studienlagen, sondern wirklich in der Weiterbildung, dass man auch wirklich unterscheidet, wo hat man wirklich ein wirtschaftliches Interesse im Vergleich zum ethischen Interesse letztlich auch. Und wie ihr das schon gesagt habt, auf unseren Facharztseiten sieht man natürlich auch, wer hat welche Weiterbildung. Und wir wissen natürlich auch, was ist fundiert, wo können wir hingehen. Für den Patienten ist es sehr, sehr schwierig, insbesondere wo auf dem aktuellen Markt so viele Ärzte für Ästhetik kursieren, wo wir alle wissen, das ist keine anerkannte Facharztweiterbildung. Dieser Titel, der kein Titel ist, steht nicht für Qualität und Sonstiges. Ja, was haltet ihr davon? Weiterbildung ist ja auch, finde ich, persönlich sehr gefährlich, Weiterbildung im ästhetischen Bereich, wo man irgendwelche Diplome ausgehändigt bekommt, ohne vorherige Facharztausbildung und ist dann in der Praxis tätig und behandelt am laufenden Band Patienten. Dietmar.
Ja, gruselig. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist einfach nur furchtbar. Wenn ich mir überlege, mit welchen Selbstzweifeln wir irgendwann mal aus dem Krankenhaus raus sind nach Jahren der Ausbildung, nach auch noch Jahren als Oberarzt und dann gedacht haben, boah, ey, kann ich das wirklich bringen, dass ich mich jetzt niederlasse? Ne? Und dann stoßen wir, oder das war für mich damals ein Schock, stoße ich auf eine Welt, in der der Facharztstatus des Krankenhauses überhaupt nicht gilt und dass wir in einem Land leben, in dem wir, keine Ahnung, so ein doofes Mofa, was nur 25 fährt, nicht ohne Führerschein fahren dürfen, aber ab dem Moment, wo wir unsere Approbation haben als Ärzte, im Prinzip operieren und behandeln können, was wir wollen, das wollte mir gar nicht in den Kopf gehen und ganz ehrlich, das geht mir bis heute nicht in den Kopf. Aber es ist halt wahrscheinlich so, dass niemand von uns auf die Idee käme, jetzt irgendwie Herzen zu transplantieren, ne? Weil das wahrscheinlich vom Aufwand zu groß ist oder so, keine Ahnung, ne? Aber dass man einfach nur als fertiger Medizinstudent loszieht, sich dann irgendeinen schicken Namen gibt und dann so tut, als ob man der bestausgebildete Kollegin oder Kollege wäre, das ist furchtbar. Also für mich bis heute ganz ehrlich nicht zu ertragen. Und deswegen glaube ich, dass wir noch immer einen weiten Weg vor uns haben, um der breiten Öffentlichkeit das zu vermitteln, wo die Unterschiede sind. Und wenn man in die Medienlandschaft guckt, dann kannst du eigentlich nur noch weinen, ne? Wer sich da so präsentiert und unser Fach auch präsentiert. Meine Schwiegermutter würde sagen, nichts drauf als Zahnbelag, ne? Aber dann da die ganz große plastische Chirurgie repräsentieren wollen. Also fürchterlich. Ich mag jetzt nicht schimpfen, ich höre jetzt schon auf. Ich würde es gerne umdrehen. Unbedingt fundierte Ausbildung, unbedingt uns alle an die eigene Nase packen. Was können wir dazu beitragen, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten da draußen in der plastischen Chirurgie, dass die so gut wie möglich ist? Und ja, wir von der DGEPC, du hast es ja schon gesagt, sind bereit, unseren kleinen, aber bescheidenen Beitrag dazu zu leisten. Und wenn am Ende wir das irgendwie hinbekommen, dass vielleicht auch mein Dream mit den Attendings oder irgendwie so Konzepte irgendwie nochmal wahr werden und wir auch gemeinsam Wissenschaft machen, Praxis und Niederlassungen, finde ich auch total toll, dann finde ich das super. Und noch, um dieses Thema nochmal zurückzukommen, ein klitzeklein bisschen damit Erfahrung habe ich schon. Es gab mal die LAPS-Studie der amerikanischen plastischen Chirurgen, Liposuction and Patient Safety Study, das war Anfang der 2000er. Da haben die tatsächlich weltweit Daten eingesammelt nach einem bestimmten Sheet, das haben sie weiterverteilt und haben eben gesagt, wenn du eine Fettabsaugung machst, bitte erfasse folgende Daten. Erstens, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und dann haben wir das alles eingeschickt und am Ende ist eine Studie daraus geworden. Das war im Beginn der Fettabsaugung, Anfang der 2000er, wo es um die Sicherheit von Tumeszenz und so weiter ging. Also die Art, wie man Fettabsaugung macht. Also das ist möglich und ich fände es super, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden.
Das
Entschuldigung für
heißt
das
nochmal
leidenschaftliche
anknüpfend an
Plädoyer.
vorhin an den ästhetischen Bereich, wo so viele tätig sind. Du hast das schön ausgemalt, Dietmar. Fehlt eine gesetzliche Regelung für den Bereich Ästhetik, Tobias?
Also das ist, ich finde es immer auch, ja und nein, ne? Also das eine ist immer, natürlich macht es Sinn, Dinge gesetzlich auch zu regeln. Das, was Dietmar Scholz gerade gesagt hat, klar, da stehen einem die Haare zu Berge. Das ist ein total krasses Diskrepanz zwischen GKV-System und freier ärztlicher Tätigkeit. Allerdings immer auch unter Vorbehalt, ne? Wenn dann doch mal jemand verklagt wird und ich als Sachverständiger gucke ja dann schon, ob derjenige auch eine Qualifikation des Legeartes durchgeführt wird. Also ganz frei ist man da nicht, alles zu operieren. Aber klar würde ich mir einerseits in vielen Bereichen wünschen, dass wir da klare gesetzliche Regelungen haben. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch schon ganz guten Rahmen. Und ich bin immer jemand, der sich eher dafür einsetzt, sozusagen für die Bürgerverantwortung, wenn man so will. Also insofern, Dietmar Scholz hat vorhin anfangs geschimpft. Ich will jetzt appellieren, das ist fast genauso schlimm. Aber mein Appell ist tatsächlich auch an unsere Eigenverantwortung. Also an die Weiterzubildenden in den Kliniken, die Kooperation mit Niedergelassenen zu suchen. Aber auch in der Niederlassung. Ich weiß, dass der ökonomische Druck da hoch ist. Aber es ist eben auch was ich oft höre, ist, dass man sagt, ja, ich kann es mir gar nicht leisten, einen Weiterzubildenden einzustellen, weil der kann eh nicht, darf eh nicht mit operieren und sehr personengebunden und so weiter. Das verstehe ich auch alles. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit diese Verantwortung, wenn wir sagen, ja, wir wollen dieses Fach repräsentieren und wir wollen aus- und weiterbilden, dass man diese Verantwortung auch wahrnimmt und vielleicht guckt, kann ich es nicht vielleicht doch ein Stück weit möglich machen. Oder ich glaube, dass man beispielsweise Wissenschaft gut mit Qualitätssicherungen kombinieren kann. Ne? Also indem man eben Fälle nachuntersucht. Für uns ist das zumindest ein Stück weit Qualitätssicherung, wenn wir unsere eigenen Fälle nachuntersuchen. Und auch da kann man ja über ganz viel, also ich glaube, das, was ihr in der DGRPC macht, dass ihr da offen seid untereinander, den Austausch sucht, ich glaube, das macht uns stark. Wir wissen ja untereinander auch, wer was kann. Und ich glaube, das muss man einfach noch mehr auf breitere Beine stellen. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen auf beiden Seiten, also Klinik und Niederlassung, da offener sind, durchlässiger sind, sich gemeinsam engagieren, auch mal sagen, naja, ich beteilige mich an der Weiterbildung, auch wenn das jetzt nicht unmittelbarer monetärer Vorteil ist. Und ich beteilige mich vielleicht auch an Wissenschaft, auch im Sinne der Qualitätssicherung meiner Praxis und unseres Faches, auch wenn es zusätzliche Arbeit ist. Das wäre was ich mir wirklich wünschen würde, dass wir als Gemeinschaft der plastischen Chirurginnen und Chirurgen daran arbeiten und sagen, das ist das, was uns besser macht als die Schönheitsmediziner da draußen, dass wir diese Dinge wirklich ernst nehmen und uns darum kümmern.
Vielen Dank. Das war schon ein fast perfektes Schlusswort, ja. Tobias. Dem kann ich ja fast nichts mehr hinzufügen. Vielleicht noch ganz kurz, Dietmar. Also wir könnten noch ewig weiter diskutieren über diese sehr wichtige Thematik, finde ich. Vielleicht, Dietmar, noch mal ganz kurz als Abschluss auch für dich. Was gibst du jungen Kollegen mit auf die Reise?
Wo immer das möglich ist, nicht marketingbasiertes Handeln, sondern evidenzbasiertes Handeln. Und dass wir auch in der Praxis und in der Ästhetik seriöse und verantwortungsvolle plastische Chirurgie betreiben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für unsere Patientinnen und Patienten.
Ich danke euch ganz herzlich für diese rege und wichtige Diskussion, Tobias, Dietmar, und möchte auch nicht missen auf das erste DGEPC-Webinar am 29.04. um 18.30 Uhr hinzuweisen. Anmelden kann man sich über unsere Seite. Es geht zum Thema Facelift, Technik, Strategie und ganzheitliche Ansätze. Und wir freuen uns sehr, dass der Präsident der DGPREC dabei ist, der Dirk Richter, und eben ein Mitglied von unserer Gesellschaft, der Payman Bamdat, beides sehr, sehr erfahrene Kollegen, von denen wir alle sicher noch das ein oder andere mitnehmen können. Und freue mich auch auf den nächsten Podcast, der einen Monat später erscheint. Und herzlichen Dank an euch.
Dir auch vielen herzlichen Dank für diesen schönen Podcast. Ganz toll.
Ungeschminkt, der Podcast für ästhetische Chirurgie der DGEPC.